als großer, präziser Gesellschaftsroman über Ostdeutschland wird zurzeit der Roman Sanditz von Lukas Rietschel gefeiert. Rietschel erzählt in dem Roman die Geschichte einer Familie in der DDR in den 70er und 80er Jahren und dann während der Wendezeit bis hin zur Zeit der Corona-Pandemie. Ein Roman, der die Sehnsucht der Menschen nach einem besseren Leben spiegelt. Ein Roman, der auch von der Bedeutung der evangelischen Gemeinden in der DDR erzählt. Und ein Roman, der mit einem sehr persönlichen Gebet endet. Lukas Rietschel ist im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Sie sind ja 1994 geboren. Wie haben Sie sich denn den 80er Jahren in der DDR genähert? Erlebt haben Sie die ja nicht.
Erlebt habe ich die nicht. Das geht. Also erstmal gibt es natürlich einen Riesenfundus schönerweise an Zeitzeugen, die noch leben. Das wird uns irgendwann auch begegnen, dass die natürlich versterben. Umso schöner ist, dass wir in einer Zeit leben, der man die durch die Digitalisierung so begleiten und archivieren kann, ne? So materiell das jetzt klingt. Das heißt, es gibt erstmal ganz viel da zu entdecken und zu stöbern und dann natürlich durch meine eigene Familiengeschichte. Also Sie haben diese Kirchgemeinden erwähnt. Meine Eltern haben sich damals da kennengelernt. Meine Oma ist bis heute sehr leidenschaftliche Kirchenmusikerin und das hat mich geprägt. Und ich würde mal sagen, so wie ich auch die Gemeinde da heute noch sehe, so viel hat sich da nicht verändert. Also das riecht noch sehr ähnlich, das sieht noch sehr ähnlich aus. Also man musste mich da jetzt nicht verbiegen, um in diese Welt zu kommen.
Obwohl die Kirchengemeinden ja gerade in der Wendezeit schon eine ganz besondere Bedeutung auch als Resonanzräume hatten. Da hat man sich getroffen auch.
Ja, total. Also ich meine, das ist nicht in erster Linie ein Ort gewesen, der durch den Glauben, glaube ich, Menschen zusammenhält, sondern die Kirchen hatten einen gewissen Schutzstatus in der DDR. Und sie waren auch, sie waren politisch wichtig. Es gab ein Kirchenamt, da wurde regelmäßig vorgesprochen. Und es gab ohne die Kirchen oder anders, es hätte ohne die Kirchen auch diesen, naja, Zivildienst ist das falsche Wort dafür, ja. Aber die Möglichkeit gab es nur durch die Kirchen, dass man nicht an der Waffe dienen musste. Also es gab dann die sogenannten Bausoldaten, die Spatenbrüder, das wurde alles so ein bisschen verlächelt, das war dann trotzdem Teil der Armee. Aber sie mussten nicht schießen, sie mussten nicht kämpfen. Also diese ganze Schwerter-zu-Flugscharen-Bewegung, das ist auch ein Teil davon und trotzdem gab es ganz viele Menschen, im Roman gibt es die ja auch, die unter diesem Dach einfach einen Ort gefunden haben, der Freiheit versprach und der übrigens auch Fantasie versprach. Also das ist ja ganz wichtig, auch im Roman, dass dort gedacht wird, dass dort diskutiert wird, dass dort einfach auch gesponnen wird.
Und die Kirchengemeinden stehen auch für eine gewisse Anständigkeit.
Ja, so würde ich das sagen. Also mich hat ganz am Anfang schon interessiert, den Ostdeutschen angedichtete Widerständigkeit oder Renitenz so gegen das System oder gegen die Politik. Und gibt schon auch Leute, die damit so ein bisschen auf Stimmenfang gehen, dass sie sagen, ja, die Ostdeutschen, die haben schon mal ein System gestürzt, die können das immer wieder. Ich glaube da nicht so ganz dran. Und ich glaube, dass die wirklich dann maßgeblich dazu beigetragen haben, diese DDR zu einem Ende zu bringen, dass die das nicht so staatsumstürzlerisch vor sich hergetragen haben. Und diese Menschen habe ich sehr oft in diesen Kirchgemeinden getroffen. Und die einfach gesagt haben, nee, es gibt eine gewisse Form von Anständigkeit, mit der wir so miteinander umgehen, eine Art von Wärme und Menschlichkeit und die bewahrt uns vor Opportunismus, in egal welchem System, weil es gibt sozusagen, es gibt Grundwerte und die gelten. Und auch in meiner Familie war es so, dass diese Art von, ich sag's immer wieder, Anständigkeit, sie davor bewahrt hat, mit dem System zu opponieren. Das hat ihnen auf der anderen Seite gewisse Wege versperrt. Also gerade meine Mutter, die durfte eben nicht dann Medizin studieren, mein Vater nicht, die haben einfach, für die war wichtig, nee, wir wollen am Abend vorm Spiegel, wollen wir uns in die Augen sehen können. Ja? Und wenn ich noch die Schleife drehen darf, ist ja auch interessant, dass auch Angela Merkel und Joachim Gauck jeweils genau aus diesen Kreisen entstammen und genau dort sozialisiert wurden und eben auch gehadert haben mit diesem Osten, mit diesem wütenden Osten, dann nach der Wiedervereinigung. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass sie mit anderen Menschen zu tun hatten, dass sie Teil des Ostens waren und irgendwie auch nicht Teil des Ostens, weil sie in diesen Kirchgemeinden einen anderen Umgang pflegten.
Diese Kirchgemeinden hatten dann in der Wendezeit einen ungeheuren Zulauf. Mhm. Was ist denn davon geblieben?
Ja, nicht so viel. Das hängt eben damit zusammen, was ich sagte, dass das nicht unbedingt ein Ort des Glaubens war. Es war ein Ort der Freiheit. Und Freiheit war eine Sehnsucht. Das hatten ganz viele Menschen in sich. Und da ging es eben nicht nur um das Reisen. Es ging auch um gedankliche Freiheit. Es ging um Menschen zu treffen, die renitent sind vielleicht auch. Ja? Die ein bisschen anders denken. Die ein bisschen spinnen, die nicht in das System passen. Die anders sind, ja? Wenn man jetzt von einer Norm ausginge, die es natürlich auch nicht gab. Das verlor sich dann. Da war die DDR einfach erfolgreich. Es war ein säkularisiertes Land. Also ich glaube immer noch, dass das sozusagen dieses Protestantische, das vielleicht auch dieses Arbeitsethos, das steckt den Leuten drin. So, also das hat sich konserviert, auch außerhalb der kirchlichen Zugehörigkeit und das vielleicht des Glaubens. Das ist alles noch da. Das findet man in Spuren ganz deutlich ausgeprägt, würde ich sagen. Aber klar, wir haben sehr wenige Menschen erstmal noch im Osten, wir haben einen großen, schwierigen demografischen Wandel und vielleicht ist auch diese Frage des Sinns im Leben und nach einem Höheren nicht maßgeblich gewesen. Also natürlich nicht im Sozialismus, der sagte, der Mensch ist das Zentrum und der Mensch bestimmt sein Schicksal und der Mensch bestimmt die Zukunft und naja, vielleicht konnte da auch der Kapitalismus ganz gut andocken, so in der Nachwendezeit. Da war da nicht so viel Platz für Gott.
Also die Menschen, die Protagonisten in ihrem Roman, sind ja alle auf der Suche. Die versuchen alle, ihren Traum zu leben, auch wenn sie dabei vor die Hunde gehen. Also mit der Realität können sie sich nicht so richtig anfreunden.
Nee, das ist das Tragische. Ja? Also dass man auf der einen Seite sieht, dass das Glaube in diesem Roman eine wichtige Rolle spielt, dass der auch Halt gibt. Also gerade in dieser älteren Generation bei der Großmutter oder der Großvater, der ja sogar Orgelbauer ist. Also da Kirchenmusik spielt eine wichtige Rolle, überhaupt Musik in dem Roman. Und dass die Jüngeren das aber verloren haben und dass sie versuchen, das auf eine andere Weise zu füllen, diese Lücke, die sie da wahrnehmen, nach eben einem Sinn im Leben oder einer Aufgabe, einer Art von Zugehörigkeit und aber dann nicht in erster Linie daran denken, na, vielleicht ist es im Glauben, vielleicht wende ich mich dem zu, sondern die das eigentlich außerhalb sogar suchen wollen. Und bei Tom, einem dieser Jungen da im Roman, dem Sohn, der versucht es dann ja sogar im Krieg. Also der durchläuft ja sogar noch diese pazifistische Logik seiner Familie und überhöht es auf eine drastische Weise.
Aber Sie schildern auch, wie Leute die Nähe zum Glauben suchen. Da gibt es die Beziehung zwischen Roland und Achim. Achim nimmt Roland mit in die Kirchengemeinde. Roland, der fremdelt damit, was da passiert. Die beiden sind homosexuell. Der sagt sogar, wie kannst du denn hier bei den Christen? Und das versteht der Achim gar nicht. Was ist denn damit gemeint?
Ja, genau, der kann das gar nicht nachvollziehen, weil er in erster Linie diesen Ort als etwas wahrnimmt, in dem Freiheit herrscht oder zumindest vielleicht auch anders auf Menschen und ihr Innerstes geschaut wird und nicht nur auf ihre Funktionsfähigkeit in einem sozialistischen Staat. Das verwundert Roland erstmal, fragt sich, warum denn ausgerechnet hier, und nimmt vielleicht auch Kirche nicht unbedingt als einen Ort der Freiheit wahr oder diese Kirchgemeinden und diese Menschen, die da so sind, aber ist ganz fasziniert davon und fühlt sich dahin gezogen. Er erlebt, glaube ich, erstmal einen Freiraum im Denken und im Handeln dort und versucht sich aber immer auch an einem Gebet mal wieder und versucht auch immer mal, sich diesem Gott zuzuwenden, von dem er ahnt, dass er da präsent ist in diesen Räumen. Es gibt immer mal so kleine Gebetsversuche von ihm, so ein innerlich Werden dadurch, und finde es ganz schön, ihn so dabei zu beobachten, wie er das versucht.
Also er experimentiert regelrecht damit. Einmal sagt er aber auch, der Roland, das Allergrößte war gerade dabei, von ihm entdeckt zu werden. Das etwas, das alles zusammenhielt, das ihn denken und sehen und fühlen und so mit der ganzen Welt erst entstehen ließ. Es überdauerte Staaten, Kriege und Atommüll, das Meer und die Sonne. Es schützte ihn vor Ideologien der Geschichte, ob sie nun faschistisch oder sozialistisch waren, dieses Etwas war sein Ich.
Ja. Yeah. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Erkenntnis war, sozusagen im 20. Jahrhundert, dass der Mensch für sich stehen darf, dass er nicht als Kollektiv gedacht wird. Und denn wenn man Menschen als Kollektive denkt, dann ist es nicht weit davon entfernt, sie auch zu lenken oder lenken zu wollen, darüber bestimmen zu wollen, wie sie handeln und so weiter. Und ich glaube, dass das eine wichtige Erkenntnis ist an dieser Stelle des Textes für ihn, dass wenn es auf das Ich ankommt, auf den einzelnen Menschen, dann bewahrt einen das vor diesen gleichmachenden Ideologien der Geschichte. Es bewahrt einen auch so ein bisschen vor allem anderen und es bedeutet vor allem auch einen Schutz. Es bedeutet eine Art von Wertständigkeit in dieser Welt, das Einzelne, den Einzelnen zu betrachten. Und dann ist es eigentlich noch der nächste Schritt, also er hat sich einmal losgelöst und der nächste wäre dann zu sagen, okay, und dieses Ich, wie ist das dann eigentlich verbunden mit der Welt, mit dem Kosmos, mit dem allem, was dazugehört? Es wäre so ein kleiner Schritt noch weiter gewesen, ihn dann so in den Glauben zu führen, aber da ist er noch nicht. Also das ist, glaube ich, noch ein Schritt, den will er vielleicht auch noch gar nicht gehen.
Ja, aber Achim nimmt ihn da gewissermaßen an die Hand, denn das ist ja schon mutig, einen Roman mit einem Gebet enden zu lassen. Ja. Also Achim ist sterbenskrank, hat Krebs und fragt Roland, würdest du mit mir beten? Und dann betet Roland mit Achim. Lieber Gott, bereite ihm ein großes Fest. Er, Achim, wirft zwar manchmal mit Steinen, das ist eine Geschichte, die vorher eine Rolle spielt. Ja. Aber davon abgesehen hat er nur das Beste verdient. Ich bin neidisch darauf, dass ihr beide bald viel Zeit miteinander verbringen könnt. Ja. Amen. Dieses Amen ist ganz wichtig. Ja. Einen Roman mit einem Gebet enden zu lassen, das ist schon gewagt, oder?
Ja, weiß ich. Ja, vielleicht. Also ich meine, jetzt haben wir einmal die Säkularisierung durchgespielt. Vielleicht ist es nur logisch, dass das jetzt wieder passiert. Ich habe so große Sympathien für diese Art von Gebeten, weil sie mir sehr nahe sind. Also ich, wie gesagt, ich komme ja auch aus einer Familie, protestantisch geprägt, aufgewachsen und habe aber ähnlich wie auch diese jüngere Generation im Roman irgendwann vielleicht, was heißt, den Zugang verloren, aber mich nicht mehr aktiv dem hingewandt. Und deswegen erlebe ich diesen Roland als jemand, der das auch versucht, der ja auch mit dieser Ansprache hadert. Der fragt ja am Anfang, fängt er an, so ein Gebet, zu wem spreche ich da eigentlich? Wer ist das? Was ist das? Dann findet er irgendwie so eine Kumpelebene, sagt an einer Stelle, hast du mal Abba gehört, lieber Gott, das könnte dir gefallen, die sehen aus wie Engel, die beiden Sängerinnen. Und entwickelt aber dadurch so einen anderen Zugang zur Welt, eine andere Form von Dankbarkeit. Ich glaube auch, dass dort diese Trauer, die er hat über diesen ja nun anstehenden Tod seines Freundes, seines Geliebten, den er so lange nicht gesehen hat und dann endlich wieder sieht, da findet er Worte dafür. Die hätte er vielleicht anders gar nicht. Und dafür steht dann auch dieses Gebet. Es ist auch wieder ein Versöhnen mit sich und mit der Welt. Also würde sagen, da steckt viel Heilung drin für ihn.
Denn das Ritual ist eigentlich verloren gegangen. Ja. Viele Menschen sagen sogar, ja, es ist auch eine Frage des Trainings und des Übens. Mhm. Wenn man regelmäßig in die Kirche geht und regelmäßig betet, dann hat man das ähnlich gut drauf, wie wenn man Muskeln trainiert beim Bodybuilding-Studio oder so. Nicht? Glauben Sie daran?
Naja, es braucht zumindest, wie immer in unserem Leben, es braucht Zeit dafür. So, und das ist eine Frage von Prioritätensetzung. Ich meine, wir alle beschäftigen uns so sehr mit einer Form ja auch von Innerlichkeit und wir sind alle zu Recht sehr, sehr gut und sensibel geworden, was unser Innerstes betrifft und auf uns Acht zu geben und aufzupassen. Nun könnte man sagen, auch das kann Glauben leisten. Man muss sich dem dann doch eben zuwenden. Und das ist, also ich meine, wir haben alle nur begrenzt Zeit in diesem irdischen Leben so. Und da muss man arbeiten, da möchte man Zeit mit der Familie verbringen. Dann muss man vielleicht nochmal Sport machen, damit der Körper da bleibt. Und wenn man dann irgendwie noch, sollte man sich vielleicht auch nochmal den Raum schaffen, sich dem zuzuwenden, was wir Seele nennen oder was auch immer. Und na klar, kann das Kirche sein. Es ist leider nicht der erste Impuls, glaube ich, bei vielen. Bei mir auch nicht.
Inwieweit schöpfen Sie da auch aus den Erfahrungen der eigenen Familie? Also Erika ist eine Person, die vielleicht auch ein Vorbild hat in der eigenen Familie. Ja. Und wie gelingt es da, rüber zu schreiben, über diese ganz intimen, das sind ja auch immer religiöse Fragen, sind ja auch immer intime Fragen.
Ja, total. Dafür steht die Musik auch groß in dem Text. Und ich bin selbst mit Hausmusik groß geworden, konnte geigisch, habe es eben auch das lange nicht getan. Es ist alles so gleichermaßen, zum gleichen Zeitpunkt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Immer wenn ich das so Leuten erzählt habe, dass ich Geige spiele, aber eben nicht aus einem akademischen Haushalt komme, war das für die ganz seltsam, weil die dachten, naja, aber das ist doch irgendwie privilegierte Menschen, ja, das ist Geld und so weiter. Dann, die machen das. Und die konnten das lange nicht verstehen, dass das fußt in diesem Protestantismus, den meine Familie so gelebt hat. Und dass das fußt in einem Grundverständnis von, man macht das nicht für, für Ruhm. Man macht es nicht, um damit Geld zu verdienen. Man macht es für andere. Wir spielen das füreinander. Wir spielen das um, ne, also ganz dieser Bachschen Logik, um uns einander verbunden zu fühlen und vielleicht nochmal mit dem Höheren. Und das ist etwas, was in meiner Familie bis heute eine riesige Rolle spielt und was mir bis, also jetzt eigentlich erst so richtig zugänglich wird. Dieses Füreinander und dieses, wir machen das, das gehört sich so. Ich habe das so oft gehört. Meine Oma sagt das bis heute, das gehört sich so.
Insofern setzen Sie ja auch die Tradition Ihrer Familie fort. Im Buch ist das ganz fantastisch, diese Beziehung zwischen Literatur, Theologie, Glaube, dass nämlich die Literatur fußt in den Herrenhutter Losungen. Yeah. Damit beginnt ein wichtiges Kapitel. Die fangen an, diese Losungen abzuschreiben. Yeah. Und nachher schreiben sie Literatur ab.
Ja, sie vervielfältigen das. Und dann geht es eben in die Literatur über. Und das meinte ich mit, da öffnet sich so ein Raum auch für Fantasie, für Fantastik. Und es gibt dann diese Marmeladenpfarrerin, die eigentlich Pastorin ist. Das ist immer ganz wichtig, aber sie wird immer Marmeladenpfarrerin, die so Dia-Vorträge macht von ihren Reisen. Und irgendwann darf sie aber nichts mehr dazu sagen und sagt dann, na gut, ich zeige die Dias, aber alle anderen reden jetzt darüber. Wir würden das heute PowerPoint-Karaoke nennen. Ja? Und da entstehen so ganz irrwitzige Abende. Und das zeigt so, wofür so der menschliche Geist fähig ist, wenn man ihn frei lässt, wenn man ihn denken und sprudeln lässt. Und das fußt alles so ein bisschen, genau, in Literatur, in Musik. Und das meinte ich mit Anständigkeit. Die machen das nicht, weil sie denken, wir stürzen ein System, sondern wir geben dem Menschen Raum. Und dann passiert das. Und dann bröckelt irgendwas. Und dann bröckeln diese Ideologien.
Es ist zu gewagt zu sagen, dass Literatur auch immer ein Stück weit Theologie ist. In Ihrem Roman stellen Sie ja die großen Fragen. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Welche Rolle spielen Glaube, Liebe und Hoffnung? Ist das so? Ist Literatur auch immer mit der Theologie verwandt?
Ich bin kein Theologe, ich bin Schriftsteller. Das heißt, mir ist natürlich der Zugang zum Wort ist mir wichtig. Und was steht hinter dem Wort und was löst es aus und womit ist es verknüpft? Und insofern ziemlich sicher ist jede Form von sprachlicher Beschäftigung ein nach innen gehen. Und das ist erstmal gut. Das ist wichtig. Und wenn man das dann festgestellt hat, stellt man vielleicht fest, das verbindet mich auch mit anderen Menschen. Ich kann Ihnen da jetzt keine große theologische Antwort geben.
Nein, aber es geht ja auch Gedichte und Gebete. Ja, ne? Da ist die Grenze fließen zwischen einem Gedicht und einem Gebet, oder?
Und auch dort Rhythmus und Takt und Sprachrhythmus. Dann sind wir gleich wieder bei Musik. Also das ist das Tolle an uns Menschen, dass wir diese Fähigkeiten haben, das nicht nur sozusagen das herstellen zu können, sondern es auch genießen zu können. Und uns damit verbunden zu fühlen. Ich finde, das mag so kitschig klingen, das ist im Roman vielleicht an manchen Stellen, versucht ich das nicht so kitschig dastehen zu lassen, aber bin fest davon überzeugt, dass das für was Höheres steht.
Also da ist Ihnen auch niemand vom Lektorat in die Quere gekommen, hat gesagt, ja, was schreiben Sie hier mit Gebet am Ende und mit Armen und die segnen sich zu Anfang, die Kinder segnen den Roland auch, da kann er auch gar nicht so viel mit anfangen erstmal. Ja. Fällt es Ihnen da schwer, über solche Sachen zu schreiben?
Nee, überhaupt nicht, weil am Anfang und das wichtigste Motiv dahinter ist die Suche. Es ist eben für mich auch eine Suche nach einer Prägung und etwas, das mir mitgegeben wurde und eben, dass ich hatte es erwähnt, schon seit einer Weile wieder suche. Und deswegen war auch dieser Text einfach eine Suche. Und ich glaube, dass man das herausliest, dass ich also nicht bekehrend daherkommen möchte. Das ist immer die große Angst, wenn es um Religion geht, um Gottes Willen, dass wir noch bekehrt werden. So, als hätte man keine eigene Wahl und keinen eigenen Willen. Sondern ich glaube, dass man diesem Text herausliest, dass er etwas Suchendes ist. Dass es hier nicht um den Glauben geht, sondern eben dafür, dass er Menschen miteinander verbindet.
Vielen Dank, Lukas Rietschel. Sanditz heißt sein großer Gesellschaftsroman, ein Panorama von den 70er, 80er Jahren in der DDR bis heute. In dem Roman geht es um die großen gesellschaftlichen Fragen, um Heimat und Zugehörigkeit, um Glaube und Liebe. Wer den Roman Sanditz liest, bekommt Ostdeutschland nicht erklärt, aber sehr genau erzählt. Dabei bemerkt man schnell, viele der Konflikte, um die es hier geht, sind weiß Gott nicht nur ostdeutsch. Ich habe das Buch von der ersten Seite an verschlungen. Der Roman Sanditz ist im DTV-Verlag erschienen. Das Buch hat 476 Seiten und kostet 26 Euro. Dankeschön.
Danke.